Herzlich willkommen zur 11. Folge und damit dem Ende der zweiten Staffel von Current Affairs. Mit der nächsten Folge starten wir dann in die dritte Staffel. In der heutigen Folge begrüßt Tim Heedkemper Professor Dr. Katrin Temmen. Zusammen sprechen sie über Studienzweifel, Studienfrust und über die zahlreichen Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Current Affairs. Heute geht es um das Thema Studienfrust und Studienzweifel. Und zu Gast haben wir heute Frau Professorin Katrin Temm. Und Sie dürfen sich gerne einmal selbst vorstellen.
Ja, ich leite innerhalb des Instituts Elektrotechnik seit 13,5 Jahren das Fachgebiet Technikdidaktik. Das wurde damals neu eingerichtet. Ich durfte es aufbauen und bin aktuell seit einem Jahr Studiendekan in unserer Fakultät.
Ja, und um ins Gespräch zu starten, fangen wir erstmal mit ein paar persönlichen Fragen an. Wie ist es denn so, ein Elektroauto zu fahren?
Geil. Wirklich, ich würde nie wieder zu einem Verbrenner wechseln. Ich mag das Fahrgefühl total. Ich mag die Stille im Auto. Ich mag, dass die Finger nicht mehr nach Benzin oder Sprit riechen, wenn man vor der Arbeit tanken muss, nochmal eben. Es macht total Spaß. Und ich würde nie wieder wechseln, tatsächlich.
Und wurden Sie schon mal mit der Anrede eure Spektabilität angeredet?
Nein, noch nie, tatsächlich nicht. Ich wurde schon häufiger angeschrieben als Herr Katrin Temm. Das schon, das fand ich, das ist, wenn Sie nach was Ungewöhnlichem, aber Spektabilität noch nicht. Nee, ist man das als Studiendekanin? Kann man so angesprochen werden?
Ja, ich wollte gucken, was macht eigentlich eine Studiendekanin so? Und habe natürlich die erste seriöse Quelle, die bei Google kommt, genommen, also Wikipedia. Und bevor dort überhaupt die Aufgaben stehen, steht halt, dass formal einem die Anrede Spektabilität zusteht. Also auch dem Dekan und dem, dem Prodekan auch, aber
Dekan wusste ich, aber Studiendekanin nicht. Nee, kann ich mal Wert drauf legen in Zukunft. Es ist tatsächlich jetzt schon mal öfter passiert und ich glaube, demjenigen ist es gar nicht bewusst passiert. Bei uns im Institut wurden die Leute vorgestellt, das ist Professor sowieso, Professor sowieso, Professor sowieso und Katrin Temm.
Okay.
Ich bin dann auch nicht eingeschritten, weil ich mir sicher war, dass das keine bewusste Sache sein sollte. Hab nur gedacht, interessant. Ja, das nächste Mal könnte ich ja dann mal auf Spektabilität hinweisen.
Ja. Ja, und dann wollen wir zum Thema kommen. Aber hatten Sie selbst auch einmal Studienfrust oder Studienzweifel?
Studienfrust auf jeden Fall, ja. Also ich selber habe Elektrotechnik studiert und ich hatte heute noch eine Schülergruppe da und denen habe ich gesagt, ich habe es sehr gerne studiert und habe es nie bereut. Ich würde es jederzeit wieder studieren und habe auch sehr probiert, meine Kinder in die Richtung zu bewegen. Den einen habe ich bis zum Maschinenbau gekriegt, aber halt nicht weiter bis zur Elektrotechnik, aber immerhin. Ich würde es jederzeit wieder machen und trotzdem gab es während des Studiums Momente, ich muss überlegen, ob ich es abbrechen wollte, weiß ich nicht, aber Zweifel tatsächlich, ob ich schaffen würde. Eine Sache kann ich mir sehr konkret erinnern, im ersten Semester mussten wir zwei Scheine schreiben in Mathe. Ich war in der Schule sehr, sehr gut in Mathe und fühlte mich da auch sehr, sehr gut vorbereitet, sehr wohl, auch in der Vorlesung konnte ich gut nachvollziehen soweit. Und dann kam der erste Schein und hätte ich einen Punkt weniger gehabt, ich wäre durchgefallen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oha, hier läuft irgendwas anders, irgendwas ganz anders als an der Schule. Also das ist ein Moment, wo ich wirklich einen Schreck bekommen habe und ich habe vor kurzem noch meine Studienfreundin getroffen und die hatte mir erzählt, sie hatte so nach dem zweiten Semester, da war das, wo sie wirklich harte Studienzweifel hatte und wir waren in einer Gruppe zusammen und ich denke, deshalb haben wir es gemeinsam weiter durchgezogen.
Ja, das ist auch das, was mir Freunde gesagt haben, dass man eben nicht einfach so sagen kann, wenn man jetzt Probleme in der Schule hatte, dann ist es in der Uni schwierig. Also das gilt nicht, aber umgekehrt gilt es auch nicht. Also wenn es einem in der Schule sehr leicht gefallen ist, heißt das nicht automatisch, dass man am Studium dann auch keine Probleme haben wird. Ist das denn auch dann so ein typischer Zeitpunkt, so erstes, zweites Semester, wo ja die meisten Leute Zweifel und Frust haben und eventuell abbrechen?
Ja, das zeigen tatsächlich die Studien. Also entweder ganz zu Beginn des ersten Semesters, dass man quasi in den ersten Vorlesungen sitzt und im Bekanntenkreis sagte mir einer, der sagte, in Mathematik sind ja gar keine Zahlen mehr da, das sind ja nur noch Buchstaben. Das heißt, dieser Übergang, ja, und auch der Übergang dann zum ich sitze in einer großen Menge. Das so ganz am Anfang, dass man das einfach nicht verkraftet vom Übergang. Ja, das ist zu vieles. Zu viel Wechsel. Für viele Studierende heißt das ja automatisch auch zu Hause ausziehen und also da ganz am Anfang hat man schon mal, dass Leute dann nach 2-3 Wochen wegbleiben. Ein Großteil, das zeigen Studien tatsächlich im Ende erstes und im zweiten Semester. Das heißt, nach der ersten Klausurenphase, da brechen einige ab, oder im Laufe des zweiten Semesters. Also das ist so ein Peak. Wer dann bis zum zweiten oder Ende, Anfang dritten Semester ist, der zieht's in der Regel durch. Aber das am Anfang, deshalb haben wir unter anderem, das hatte ich vorhin zu vergessen zu erwähnen, ich bin ja auch fürs Lernzentrum zuständig, deshalb haben wir gerade Angebote im Lernzentrum für diese ersten beiden Semester, um dort Leute aufzufangen, zu unterstützen. Und wenn man nur sagt, okay, anderen geht es auch so.
Was gibt's da so für Angebote dann im Lernzentrum?
Zum einen in den Räumlichkeiten des Lernzentrums von der Fachschaft, dass die Erstsemester-Tutorien, wo es nicht nur ums Inhaltliche geht, sondern auch wirklich, wenn man ansonsten Probleme hat während des Studiums, kann man dort mit den Tutoren reden. Dann, dass wir Studierende zusammenbringen in Lerngruppen, was ich vorhin schon sagte, dass ich sage mal jedem, der E-Technik studieren möchte, probiert es nicht als Einzelkämpfer. Auch wenn ihr in der Schule ein guter Einzelkämpfer wart, hier braucht ihr die Gruppe, die euch zum Lernen zusammenhält. Auch wenn ihr sagt, ich kann besser alleine lernen, ja, aber man braucht die Gruppe zum gemeinsamen Mittagessen, für die Party und aber einfach auf, um dabei zu bleiben, um ermutigt zu werden, wenn der Einzelne mal vielleicht Bedenken hat. Ansonsten haben wir Angebote Unterstützung beim wissenschaftlichen Schreiben, dass man eben, klar, spätestens bei der Bachelorarbeit braucht man das, aber das kann man durchaus auch schon in den, ja, im zweiten, dritten Semester dort starten, um sich da, weil das was ist, was womit man nicht vertraut gemacht wurde in der Schule mit dem wissenschaftlichen Schreiben. Wichtiger noch, der Culture Fellow. Es gab ja hier schon mal eine Podcast-Folge vom Culture Fellow, wo es darum geht, tatsächlich die Fachkultur kennenzulernen, zu gucken, was ist so typisch Elektrotechnik. Egal, ob man es in Paderborn, München, Hamburg studiert, es gibt so ein paar Besonderheiten. Und wenn einem die klar werden, dann hilft das schon mal, Dinge zu verstehen. Und umgekehrt aber hilft der Culture Fellow auch dabei, wenn man wirklich über so Momente stolpert, wir nennen das dann immer Irritationsmomente, dass man die bei dem loswerden kann und sagen kann, das ist hier, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was von mir verlangt wird. Ich dachte, ich wäre gut vorbereitet ins Laborpraktikum gegangen, ich bin rausgeschmissen worden, ich weiß überhaupt nicht warum. Und da zu gucken, okay, da sind irgendwie andere Anforderungen, als sie eventuell kommuniziert werden oder als sie verstanden werden. Ne? Also da quasi so ein bisschen die Vermittlerrolle zwischen den Lehrenden und den Studierenden.
Ja, eine so eine kritische Phase ist dann ja offensichtlich die erste Klausurphase. Gibt es da besondere Angebote, die sich dann auch an diesen Zeitraum, an die Studenten in diesem Zeitraum richten?
Ja, aber tatsächlich. Die haben wir eingeführt vor einem Jahr. Und zwar direkt nach der Klausur Grundlagen Elektrotechnik A, zu dem Zeitpunkt, wo die Studierenden ihre Ergebnisse erfahren, wurden quasi, nachdem klar gesagt wurde, okay, die Ergebnisse sind jetzt in Paul eingetragen, das Angebot gemacht, dass man das Gespräch suchen kann, dass man ins Lernzentrum kommen kann, um nochmal zu reflektieren, wie die Klausurphase insgesamt gelaufen ist, wie entsprechend Grundlagen Elektrotechnik A gelaufen ist und um Zweifel, die hätten aufkommen können, zu zerstreuen oder aber zu ermutigen, Unterstützungsangebote nochmal zu wählen oder andere Dinge zu wählen.
Ja, ich habe auch einen Studenten bei uns noch gefragt, was ihm bei Studienfrust oder bei dem Thema als erstes einfällt. Und er hat gesagt, ja, man hat eigentlich keine Semesterferien, weil man eben die ganzen Prüfungen hat. Und sonst gibt's von außen ja immer so dieses Bild, ja, studieren, Party, saufen. ja, und man hat viel Freizeit. Und in diese Kultur muss man, glaube ich, auch erstmal reinkommen, wie das Ganze läuft in der Elektrotechnik. Das ist ja in anderen Disziplinen auch teilweise vollkommen anders.
Das ist so. Und tatsächlich, wenn man mit dann anderen Studierenden redet, vielleicht die mit einem Abitur gemacht haben und dann feststellt, das kann doch gar nicht wahr sein, wie viel Freizeit haben die denn? Und da muss man ganz klar sein, ja, diese Freizeit hat man in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen nicht. Ja, und das ich selber tatsächlich war froh, dass die Klausuren gleichmäßig über die vorlesungsfreie Zeit verteilt waren, weil so mussten wir damals so gut wie gar nicht parallel lernen. Also man konnte wirklich Klausur für Klausur lernen, fand ich positiv, und man konnte in dieser Zeit nicht in Urlaub fahren, das stimmt, ja. Ich fand das damals gar nicht so schlimm, weil ich hatte eh kein Geld dafür. Aber ich kann verstehen, dass, ich höre das von den Studierenden heute, das ist wirklich was, wo sie auch das Gefühl haben, sie starten in das Semester und sind völlig unausgeruht. Also gar nicht, haben den Akku irgendwie gar nicht mehr aufladen können. Ja, und das ist ein Problem, wo man, ich glaube, man muss lernen, irgendwie zwischendurch mit kleineren Auszeiten den Akku wieder zu füllen oder zu sagen, aber das sage ich jetzt ja eigentlich nicht laut, schon gar nicht als Studiendekanin, vielleicht die erste Woche oder die zweite Woche zu nutzen, um das zu machen, genau.
Ja, das ist auch das, was ich bei den Leuten manchmal beobachte, dass die dann doch mal eine Woche im Semester nicht da sind, weil es eben einfacher geht, als wenn man für die Klausur lernen muss. Ja, ich glaube auch gerade dieses, dass man miteinander kommuniziert, ist sehr wichtig am Anfang, weil ich glaube, man muss auch erstmal die richtigen Ansprechpartner finden. Wenn man jetzt die Vorlesung bei dem Professor hat, das ist vielleicht nicht immer unbedingt der erste Ansprechpartner. Also ich hatte mit einer Kollegin auch gesprochen, die hat zuerst Mathematik studiert. Und in der Mathematik ist es teilweise auch üblich, dass die Professoren die Übung machen in den ersten Semestern. Das heißt, da hat man dann, wenn man wen hat, den Professor, den man aber vielleicht nicht unbedingt fragen möchte. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man dann auch nochmal Leute hat, die nicht direkt diejenigen sind, die am Ende auch die Note geben, oder?
Definitiv. Also das muss ich sagen, das unterschätze ich immer total, dass ich ja unterm Strich hinterher diejenige bin, die bewertet. Und dass das alleine schon so freundlich und offen ich auf die Studierende zugehe, trotzdem bin ich diejenige, die hinterher die Note gibt. Und das kann gerade in dem Lehramtbereich haben wir ja kleinere Seminargruppen, wo ich jeden persönlich kenne. Und da kann ich durchaus verstehen, wenn gewisse Sachen dann nicht mit mir besprochen werden wollen. Genau. Aber dafür finde ich umso wichtiger, bei uns halten ja üblicherweise die wissenschaftlichen Mitarbeiter die Übungen. Und wir haben ja in ganz vielen Fächern Tutorien, wo wirklich die Studierenden nochmal aus Studierendensicht, quasi aus der Peergroup heraus, Dinge erläutern. Und wo einfach die Hemmschwelle viel kleiner ist, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, klar, fachlicher Natur, aber vielleicht auch anderer Natur. Weil ich tatsächlich sagen muss, in den letzten, ich würde sagen Monaten, ist es jetzt mehrfach vorgekommen, dass Studierende mich angesprochen haben, wo man Unterstützung bekommen kann, abseits des Fachlichen. Das hatte ich tatsächlich sonst mal punktuell, aber es hat sich jetzt gehäuft in der letzten Zeit, was ich sehr schön fand. Also ich habe jeden, der mich da angeschrieben hat, nur ermutigt, sich Unterstützung zu suchen und verweise sie insbesondere an die Stelle für psychosoziale, ich glaube so heißt es, ne, Beratung innerhalb der Uni und sage ihnen aber vor allen Dingen, viele andere Studierende haben die gleichen Probleme, reden aber nicht drüber, sondern sind dann einfach irgendwann weg, ja, exmatrikulieren sich einfach und dass ich es gut finde, dass sie es erstmal selber sehen, ich brauche da Hilfe und dass sie sich Hilfe suchen, Unterstützungsangebote. Und da würde ich wirklich jeden Studierenden ermutigen, da sich Hilfe zu holen. Denn ich glaube, wenn man im Hörsaal sitzt, ist einem gar nicht bewusst, dass rechts und links die Leute die gleichen Probleme haben. Ja, man redet auch nicht so direkt drüber. Umso wichtiger wieder, wir sind wieder bei der Lerngruppe. Ja, eine vertraute Lerngruppe, wo so ein Vertrauensverhältnis ist, dass man auch darüber reden kann.
Ich hatte auch auf der Webseite gesehen, von dieser Stelle für psychosoziale Beratung, dass es dort auch Angebote gibt, wenn man zum Beispiel Prüfungsangst hat, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, wo, ja, was vielleicht jetzt nicht unbedingt alle Studierenden betrifft und wenn man aber ja quasi in seiner Lerngruppe oder in der Gruppe von den Leuten, die einen dort umgeben, der Einzige ist, der Prüfungsangst hat, spricht man wahrscheinlich auch mit den Leuten nicht drüber.
Ja, da planen wir jetzt tatsächlich vom Lernzentrum aus noch ein neues Angebot. Und zwar ist uns aufgefallen, dass die Studierenden, die zum Master hier zur Uni Paderborn wechseln, sei es aus anderen Ländern, also in unseren internationalen Master, oder sei es von den Fachhochschulen, um hier den Lehramt Master of Education aufzusetzen, die haben jeweils keine Erfahrung oder kaum Erfahrung in mündlichen Prüfungen. Viele von denen tatsächlich keine Erfahrung in mündlichen Prüfungen, wissen also gar nicht, was sie erwartet und wissen deshalb auch gar nicht, wie sie sich vorbereiten sollen. Und da wollen wir anbieten, dass wir ihnen einmal generell sagen, wie läuft so eine typische mündliche Prüfung ab. Wobei das Spannende ist, als wir uns das überlegt haben, sagt meine Mitarbeiterin, machen das eigentlich alle Professoren gleich? Ich sage, keine Ahnung. Ich habe mich noch nie mit meinem Kollegen darüber unterhalten, wie die ihre mündlichen Prüfungen gestalten. Also es gibt so ein paar, wo man dann schon mal als Zweitprüfer dabei ist und dann weiß man das. Aber wie das jetzt, was wir für eine Brandbreite haben von bis, ob jeder wirklich anfängt mit Smalltalk, damit das ein bisschen gelockert wird, ob jeder sofort nach der Prüfung, nachdem der Kandidat kurz draußen war, die Note mitteilt, keine Ahnung. Also haben wir gesagt, müssen wir eigentlich die Lehrenden erstmal anschreiben und mal raushören, was gibt's denn für eine Bandbreite, um die Studierenden vorzubereiten. Aber die Idee ist tatsächlich, auch so ein kleines Rollenspiel mit den Studierenden dann zu machen in der Vorbereitung, um also Prüfungsfragen zu stellen. Also erstmal um den Ablauf, so einen typischen Ablauf tatsächlich zu zeigen, aber auch zum zu sagen, okay, und wie sieht jetzt die Situation aus, ne? Dass da typischerweise noch jemand dabei sitzt, der mitschreibt. Und ich denke, sowas hilft alleine schon, sich so eine Situation mal konkreter vorstellen zu können. Und wie gesagt, wir wollen auch die Kollegen nochmal anschreiben, ob sie Ideen haben, oder Herr Scheidt hat sich insbesondere ja bereit erklärt, vielleicht ein paar Fragen zu zeigen, um zu zeigen, dass es sowas Typisches, was man in der Prüfung gefragt werden könnte. Ne, nicht, damit man die Antworten auswendig lernt, sondern einfach, damit man mal sieht, worum geht's da? Dass es nicht darum geht, ich rechne jetzt eine Seite lang vor, sondern es geht um Ansätze und warum ich diese Ansätze verwende. Also, ne, da einfach ein bisschen Unterstützung zu liefern. Und genau, da sind wir gespannt. Und da hoffen wir, dass wir eben so ein bisschen Prüfungsangst, die aufgrund dieser neuen Situation zustande kommt, dass man die da ein bisschen lindern kann. Und ansonsten haben Sie völlig recht, wenn Studierende wirklich unter dieser Angst leiden, der Prüfungssituation als solche, da sollte man auch, wenn man das hört, selber gar nicht probieren. Das gehört dann tatsächlich in die psychosoziale Beratung. Die haben ganz andere Ansätze, die sind dafür ausgebildet, quasi dort zu beraten und dort zu helfen.
Ja, ich hatte gehört, dass es dort auch Leute gibt, die eben wirklich auch einen Therapeutenschein haben und eben auch, ja, das entsprechende Fachwissen mitbringen und dann auch gerade bei solchen Themen, ja, viel besser beraten können, als wenn man da selber was versucht. Und ja, vielleicht noch zu den mündlichen Prüfungen. Das ist mir eben auch aufgefallen, dass diese mündlichen Prüfungen nochmal was ganz anderes sind. Also ich hatte, glaube ich, im 5. Semester dann meine erste mündliche Prüfung. Und man kannte sonst aus diesen Grundlagenveranstaltungen, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, dann rechnet man alle Übungsaufgaben nochmal durch und dann klappt das schon. Und in der mündlichen Prüfung geht es ja eigentlich gar nicht darum, Aufgaben zu rechnen, weil man ja da gar keine Zeit für hat.
Ja.
Und ja, ich fand, da musste man dann auch erstmal reinkommen, weil man viel mehr auf Verständnis lernen muss. Mhm. Bei mir persönlich war das aber so, dass mir das dann auch ja nochmal ja eine andere Motivation gegeben hat und nochmal ein bisschen mehr ja Spaß gebracht hat. Mhm. Weil vor allen Dingen zum Master hin, im Master war ja dann sehr viel auch mündlich, hat man dann irgendwie dadurch gemerkt, dass man schon was kann und viel mehr das Wissen anwenden kann. Mhm. Weil wenn man jetzt vielleicht im Bachelor in Mathe mit dem Rumrechnen von den Aufgaben, die ja mehr oder weniger losgelöst sind von Thematiken, vielleicht so ein bisschen Zweifel hat, ob das Richtige ist, dann geht's bei den mündlichen Prüfungen ja oft mehr so hin, wofür braucht man das jetzt? Ja, also, dass man auch ein bisschen mehr sieht, wie die und Zusammenhänge
sind. Das Verständnis
sind.
Tatsächlich, ne? Dieses wirklich Verstehen, was dahinter ist, anwenden. Ja, ja, das tatsächlich. Und ich sage den Studierenden immer wieder, gerade für mündliche Prüfungen bereiten Sie sich gemeinsam vor. Stellen Sie sich gegenseitig Fragen. Lernen Sie, über den Stoff zu reden. Das glaubt man oft gar nicht. Ne? Also wenn ich mündliche Prüfungen mache, ich eben bei meinen Lehramtsleuten, daher kenne ich das Format intensiver. Da sind teilweise Vokabeln, die erstmal lernen müssen. Und dann haben die Vokabeln gelernt. Heißt aber noch lange nicht, dass die über diese Thematiken, über die Modelle reden können. Ne? Und das passiert erst, wenn man drüber redet. Und das sollte man nicht alleine vorm Spiegel tun, sondern man sollte sich gegenseitig Fragen stellen. Allein diese Situation, ich bekomme eine Frage gestellt, die ich vorher nicht kenne, wo ich mich eben nicht gründlich darauf vorbereiten kann. Auch das sollte man einfach mit seinen Kommilitonen üben. Das geht im Miteinander, einfach indem der eine sich was für den anderen überlegt. Und ja, denke ich, ist in dem Moment eine gute Übung. Was ich tatsächlich selber immer bei mündlichen Prüfungen so gruselig fand, bei schriftlichen Prüfungen ist man ja so ein bisschen anonym. Mhm. Wer weiß denn schon, wer sich hinter diesem Namen verbirgt, ne? Ja. In mündlichen, da sitzt man demjenigen aber direkt gegenüber. Und das war tatsächlich das, was ich in der Prüfung, wird man aber auch nie ändern können, diese Sorge, sich da jetzt ganz persönlich zu blamieren. Mhm. Und da muss man einfach sagen, ja, diese Sorge hat jeder. Und das ist in dem Moment einfach so. Dafür ist es nicht anonym. Und man kann auch, wenn man eben entsprechend zeigt, was man dort kann, was ihr gerade sagt, was ja zunehmend gerade im Master, wenn ich vertiefen kann im Bereich, der mich interessiert, den ich spannend finde, man kann auch glänzen und ist dann persönlich im Gedächtnis, ne? Und ist nicht einfach irgendwie ein Name auf dem Papier. Ja.
Ja, das ging mir auch in einer mündlichen Prüfung so. Da sollte ich dann von Hand eine Matrix multiplizieren. Mhm. Und irgendwie wusste ich nicht mehr so ganz, ob das richtig war. Also am Ende war es richtig, aber ich habe lange darüber überlegt. Und nach der Prüfung hat mich der Professor auch gefragt, ob ich denn schon mal eine Matrix multipliziert habe.
Ja. Ja, ist aber, Prüfungssituation.
Ja, hat aber alles geklappt. Mhm. Und ja, ja, war dann auch nicht weiter schlimm jetzt für die Note. Aber ja, in der Situation ist es natürlich erstmal unangenehm.
Ja, ja.
Genau, wir waren ja schon so ein bisschen bei den Angeboten, die es gibt. Und ja, ich hatte jetzt zufällig eine Benachrichtigung in der Uni-App bekommen. Da gibt's ja auch uniweit solche Tage. Möchten Sie da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, das finde ich schon ein spannendes Angebot. Da hat man sich OWL-weit als Hochschulen, Universitäten zusammengetan und so eine Themenwoche gestartet. Es geht darum, um die Studierenden, die tatsächlich im ersten Semester schon merken, das ist nichts für mich, das ist einfach mir zu theoretisch, ich brauche was in den Händen, ich muss was machen können, dass die einem nicht einfach verloren gehen und erstmal gar nicht wissen, erstens frustriert, desillusioniert erstmal eine Auszeit machen und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und da hat man gesagt, vom Handwerk aus oder von industriellen Ausbildung, da sind Leute, Studierende oder ehemalige Studierende, die wir sehr gut gebrauchen können. Und um das miteinander zu matchen, gibt es eben so Themenwochen, dass überhaupt diese Studierenden, die Zweifel haben, auf die Angebote aufmerksam gemacht werden, sehen, okay, da ist ein anderer Bereich, der genau dem entsprechen könnte, was ich eigentlich möchte, was ich erwartet habe aus dem vom Studium, um dann eben nahtlos zu wechseln. Und um diesen Übergang zu ermöglichen oder überhaupt den Studierenden klarzumachen, es gibt Alternativen, ist insbesondere für die Studierenden gedacht, für die eher ein Studium, ja, die merken, diese Art Studium ist nicht meins. Und das kann in verschiedene Richtungen gehen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass ja dieser Übergang generell Schule, Universität, das ist ja ein Wahnsinnsübergang. Ne? Das ist, ich bin plötzlich völlig frei, ob ich hingehe oder nicht, wann ich hingehe, wann ich lerne. Ich kriege keine Hausaufgaben auf. Das ist alles frei und mit dieser Freiheit kann auch nicht jeder umgehen. Und wenn man das merkt, dass einem einfach diese Freiheit überfordert, entweder weil man noch sehr jung ist, unsere Studierenden sind sehr jung, oder aber wenn man einfach sagt, nein, ich brauche irgendwie eine Struktur, die mir mehr vorgibt, dafür könnte dann genau die Alternative sein, in eine Ausbildung zu gehen. Und die Handwerksbetriebe oder auch die Industriebetriebe, die warten nur drauf. Also die freuen sich dann gerade über solche Leute, nicht weil sie in Anführungsstrichen frustriert sind oder in Anführungsstrichen wieder versagt haben, sondern weil sie einfach sagen, ja, die hatten andere Erwartungen, aber diese Erwartungen können wir erfüllen. Und genau, um das miteinander zusammenzubringen, gibt es diese Thementage. Und ich finde es toll, dass man sich da auch zusammentut und dass man nicht als Uni sagt, nein, wir wollen jeden um jeden Preis halten. Es ist tatsächlich nicht für jeden das Studium genau das zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist gut, wenn die Alternativen direkt aufgezeigt werden.
Das heißt also, das kommt dann auch nicht negativ an, wenn man sich, nachdem man ein Semester studiert hat, auf einmal in einem Ausbildungsbetrieb bewirbt.
Nein.
Bei den Ausbildungen.
Nee, wenn man das entsprechend begründet und sagt, es entsprach nicht meinen Vorstellungen, was ich dort gesehen habe, sondern ich brauche dieses Haptische, ich möchte wirklich was Praktisches machen, ich möchte am Abend oder am Ende der Woche sehen, was ich gemacht habe. Im Studium sieht man das nicht. Das ist ja nun mal so, ne? Dann, nein, mit dieser Begründung wird jeder Betrieb sagen, wunderbar.
Ja, ich glaube, das ist auch was, ja, dieses Praktische, dieses Anfassen, was ja gerade im Anfang im Studium eben nicht so oft vorkommt und wo ja auch jetzt bei uns persönlich am Fachgebiet kam jemand vorbei, der eben auch gesagt hat, er würde gerne bei uns arbeiten, um einfach ja auch mal ja als Job neben dem Uni-Studium auch mal irgendwie ein bisschen was zu tun und Dinge anzuwenden.
Das war tatsächlich damals für mich auch mit ein Grund, mir eine SHK-Stelle innerhalb der Uni zu suchen, um wirklich auch mal dieses Praktikum auch ins Labor zu können, auch zu Zeiten, wo andere nicht da sind, einfach mal was ausprobieren zu können. Neben natürlich der Tatsache, dass man Geld verdienen wollte und musste. Aber das war mit ein Grund, weil man einfach im Studium ist das begrenzt, ist es zeitlich begrenzt, das ist so. Und deshalb, es gibt ja überall, alle Lehrstühle suchen händeringend oder gerne Leute, die bei den Laborarbeiten unterstützen. Und das sollte man als Student Studierender, wenn einem das fehlt, tatsächlich nutzen. Hier quasi die Nähe suchen, dass man hier direkt innerhalb der Uni arbeiten kann, mit relativ freier Zeiteinteilung. Es ist ja oft nicht so, dass man genau angeben muss, an welchen Tagen genau welche Zeit man arbeitet. Man kann super mit dem Studium verbinden und bekommt praktische Einblicke in Dinge, die man ansonsten in der Vorlesung und Übung theoretisch hat und gut durchrechnen kann.
Ja. Ja, ich glaube, das ist dann auch eine gute Möglichkeit. Wenn einem nur ein bisschen Praktisches fehlt, dann kann man, glaube ich, auch gut diesen Weg gehen und kann vielleicht das erstmal versuchen. Sollte, glaube ich, insgesamt auch gucken, vielleicht auch die Lerngruppe, die man hat, wie es bei den Leuten läuft und vielleicht nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, aber ja, wenn man dann eben erkennt, dass es doch nicht das Richtige ist, eben ja auch die entsprechenden Angebote.
Ja, ich glaube, was ich mit das Wichtigste finde, ist tatsächlich über die Zweifel zu reden. Mit anderen zu reden, mit seiner eigenen Lerngruppe, auch im privaten Umfeld, darüber zu reden, welche Bedenken man hat, warum man die hat. In dem Moment, wo man darüber redet, dann ist es aus dieser Ecke raus, ja, dass man es am liebsten verdrängen will, ne, und dann plötzlich irgendwann eine Kurzschlussentscheidung kommt. Und andere Leute, klar, können einen erstens ermutigen, können aber auch durch Rückfragen einem nochmal klar machen, was man schon erreicht hat. Ja, ich hatte mit einem Studenten gesprochen, der, wie war das denn? Der hatte von nach dem zweiten Semester von 13 Klausuren hatte er 3 nicht bestanden und wollte abbrechen. Obwohl ich genau gemerkt habe, es war nicht bei uns Elektrotechnik, war also im Privaten. Und ich habe aber genau gemerkt, das Fach begeistert ihn total. Der sprach begeistert von den Inhalten, aber er sagte halt, nee, also bin jetzt in 3 Klausuren durchgefallen. Und ich ihm sagte, ey, du hast 10 Klausuren bestanden. Und das ist ungewöhnlich. Ne, überleg mal, wie viel haben überhaupt von deinen Kommilitonen alle 13 Klausuren mitgeschrieben? Ja, nee, sind nicht so viele da bei den Klausuren. Ich sag eben. Und du bist von diesen ganzen, hast du, klar, bist bei 3 durchgefallen, aber du hast 10 bestanden. Überleg dir das mal. Und jetzt guck erstmal das nächste Semester weiter. Und das war tatsächlich das, er ist jetzt ein Semester weiter. Und das war tatsächlich das, wo er gesagt hat, ja, das war gut, dass ich mir da so gesetzt habe, okay, ein Semester probiere ich nochmal. Ich guck mir ein Semester nochmal an. Und es war tatsächlich wieder dieses Kritische nach dem zweiten Semester. Ne? Oder nach der Klausuren, wo man durchgefallen ist. Und da wirklich mit den richtigen Leuten zu sprechen. Und manchmal, das ist ein anderes Gespräch, auch im Privaten, was ich geführt hatte, mit einer Studentin, die Eltern hatten ihr abgeraten zu studieren. Die hatten gesagt, sie sollte lieber eine Ausbildung machen. Und in dem Moment würde ich dann sagen, dass diese Studentin besser nicht mit ihren Eltern über ihr Zweifel geredet hätte, sondern lieber mit anderen Leuten, wo sie weiß, die kennen sich mit dem Uni-Alltag eher aus, mit dem Uni-Betrieb eher aus und können da fundierter ermutigen, als selber verunsicherte Eltern, die sagen, Uni kennen wir selber nicht, mach doch lieber was, wo du was in Händen hast. Ja, und die war jetzt am Ende vom Master, war stolz wie Bolle, dass sie das bis dahin geschafft hatte und sagte aber auch, wie schwierig das für sie war, sich auch im Privaten quasi dagegen in Anführungsstrichen durchzusetzen. Ne, gegen eine Gegenstimmung, aber schon gegen Vorbehalte quasi. Und das ist natürlich schwierig, wenn da Vorbehalte von zu Hause da sind. Ich kann das total gut nachvollziehen. Wenn man als Eltern selber den Unibetrieb nicht kennt, dann ist das weit weg, dann ist das theoretisch und dann weiß man nicht, was kann man da genau später mitmachen. Habe ich totales Verständnis für, aber dann finde ich wichtig für diese Studierenden, dass sie sich bei Leuten Rat suchen, die den Studienbetrieb kennen, die da ein bisschen wissen, die was von Abbrecherzahlen wissen oder von Durchfallquoten wissen. Denn wenn man mal überlegt, wenn man Schüler und Schülerinnen nur durch die Schulzeit begleitet hat, sie dann studieren und jetzt sind die bei der Klausur durchgefallen. Durchgefallen, das hört sich ganz gruselig an. Das kennt man ja aus der Schulzeit nicht. Ja, irgendwo eine 6, aber gut, eine 6 kommt mir ja ganz, ganz selten vor. Ja, und jetzt nehmen wir irgendwie, ich weiß gerade unsere Durchfallquoten in Mathe nicht, aber die sind durchaus höher. Ja, sagen wir mal, sie lägen bei 30%. Das heißt, ein Drittel fällt durch. Das kann aber jemand, der nie in einem technischen Bereich studiert hat, gar nicht wissen. Das heißt, für den ist durchgefallen, oh, das ist nichts für dich. Oder auch für den Neustudierenden, das ist nichts für mich. Und das zu relativieren, das heißt nicht, dass wir stolz sind auf hohe Durchfallquoten, in keinster Weise. Also das ist eine andere Seite, wo wir von der anderen Seite dran müssen. Aber das einfach mal realistisch einzuordnen und zu gucken, wie viele haben überhaupt die Klausur mitgeschrieben, von denen die angefangen haben und wie viele sind auch durchgefallen. Ne? Man ist da nicht alleine und meine Güte, dafür haben wir 3 Versuche, mindestens, das heißt jetzt schon den 4. Versuch, damit man da in Ruhe auch in den nächsten Versuch reingehen kann und nicht mit dem Druck, ich muss jetzt hier bestehen, sonst war es das.
Ein Freund von mir, der ist auch in einer Klausur im 2. oder 3. Semester 2-mal durchgefallen und dann wusste er aber so ein bisschen, wie der Hase läuft. Der 3. Versuch war dann mündlich und da ist er am Ende dann mit einer 1 rausgegangen.
Ja.
Und ja, das ist glaube ich auch was, wenn man das halt erstmal nicht kennt mit dem Durchfallen, dann kann es einen vielleicht fertig machen, aber wenn man dann merkt, es macht einem doch noch Spaß, dann...
Genau, also danach würde ich es tatsächlich immer bemessen. Machen einem die Inhalte des Studiums und das Studium an sich, also dieses Formatstudium, ne, wo man ja selbst organisiert durchgeht, macht einem das Spaß, begeistert einen das nach wie vor. Und wenn es das ist, dann würde ich es immer nochmal wieder probieren und gucken oder vor allen Dingen reflektieren, ich glaube, das ist echt wichtig. Und da neigen unsere Ingenieurstudierenden schon mal nicht so zu, selber zu reflektieren und sich nochmal hinzusetzen, zu überlegen, okay, woran lag's jetzt genau? Woran, was hätte ich anders machen müssen? Und was ich immer als Tipp gebe, geht zur Klausureinsicht. Guckt genau hin, erstens um zu sehen, wofür gibt's denn Punkte, wo werden Punkte abgezogen? Das ist den Studierenden oft gar nicht klar, wofür Punkte abgezogen werden. Ja, meine Güte, da habe ich die Einheiten halt nicht hingeschrieben. Ja, Punktabzug. Und wenn ich das ständig nicht mache, dann ist das ganz viel Punktabzug. Und geht man zur Klausureinsicht, dann sieht man mal, ach, daran hat's nur gelegen. Was heißt hier nur? Aber das ist was, das kann man schnell abstellen. Ja, also das finde ich total wichtig, dass man gerade bei den ersten Klausuren zur Einsicht geht, um zu gucken, wie wird hier bewertet und wo habe ich Punkte liegen lassen, naja, die ich eigentlich hätte kriegen können.
Ja, bei mir war es auch mal, da hatte ich einfach nur undeutlich geschrieben. Aber es war am Ende alles richtig. Also man sollte da einen, ich glaube, man sollte den Drain-Widerstand bei einem MOSFET ausrechnen. Ja. Und es sah bei mir aber aus wie ein kleines B statt D. Ja. Und deswegen hat der Korrektor dann gesagt, es gibt hier keinen Basiswiderstand, volle Punkte. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist kein B, das ist ein D. Und dann hatte ich auf einmal in der Aufgabe volle Punkte. Und
Also ich meine, sowas passiert auch oft genug. Ne? Mhm. Also bei unseren Klausureinsichten, ja, sagen wir, von 100 Klausuren sind bestimmt 3, die die Note ändern, weil eben doch noch Sachen übersehen wurden, nicht richtig erkannt werden konnten oder wo man sagt, nee, wenn der Student nochmal sagt, ja, aber so und so ist das da gemeint, dann überlegen wir mal und sagen, also Moment, entweder steht das da oder nicht, aber es gibt auch durchaus Fälle, wo wir sagen, ja, okay, dann gibt's diese Punkte. Also das ist echt wichtig, zur Klausureinsicht zu gehen, ja.
Ich hatte mit einer Studentin gesprochen, die hatte über Corona angefangen zu studieren und deshalb hat sich alles so ein bisschen gezogen und sie ist noch im Bachelor und hat jetzt gesagt, ja, jetzt ist man schon irgendwie länger dabei und dann muss man ja auch gucken, dass man anfängt zu arbeiten. Und wenn ich da aber so ein bisschen von draußen drauf gucke, denke ich, ob man jetzt 1, 2 Semester länger studiert hat im Bachelor, das ist jetzt nicht unbedingt den Grund, ein Grund zu sagen, man muss jetzt direkt anfangen zu arbeiten. Ja, weil man kann ja durchaus noch den Master weitermachen. Wie sehen Sie das?
Ja, man muss ja sagen, hier in Paderborn hat der Master Elektrotechnik die Besonderheit, dass man unglaubliche Wahlmöglichkeiten hat. Also wir haben ja kaum Pflichtmodule. Alles andere kann man tatsächlich wählen. Das heißt, man kann wirklich das, was einen interessiert. Das war bei uns im Diplomstudiengang, waren jetzt so die letzten Semester, wo wir wählen konnten. Und das, fand ich, war die schönste Zeit im Studium, weil man einfach nochmal diesen Fokus genau auf das hatte, was einen begeistert hat. Und da würde ich wirklich jedem Bachelorstudierenden sagen, der hier einen Bachelor abschließt, gönnt euch das. Gönnt euch diese Freiheit, da zu vertiefen, wo ihr Freude dran habt. Und man muss ganz klar sagen, gut, man könnte jetzt nach dem Bachelor, wenn man in die Industrie geht, klar, verdient man sofort. Aber die Möglichkeiten, die man hat, wenn man den Master hat, sind von der Personalverantwortung hin zu der weiteren Entwicklung in Firmen. Da stehen ganz andere Türen offen als nach dem Bachelor. Das ist eine Tatsache. Und da sollte man wirklich überlegen, ob einem das nicht dann nochmal die Zeit wert ist. Man kann da den Master auch dann über längere Zeit ziehen und parallel schon was arbeiten. Das geht auch. Ne, durch die Freiheiten im Master ist das ja auch möglich. Aber ich finde, man sollte sich, wie gesagt, diesen Spaß an der Vertiefung, den sollte man sich gönnen. Das ist meine persönliche Meinung, ja.
Ja, was mir vor allen Dingen auch Spaß gemacht hat, ist, dass es eben diese 2 Projektarbeiten gibt. Mhm. Und man dadurch ja auch nochmal ein bisschen praktisch arbeiten kann. Nochmal ein bisschen anders jetzt als in der Bachelor- oder Masterarbeit, aber ja, eben auch ein Thema, was man wirklich über ein Semester lang wirklich verfolgt.
Und was einen im Grunde genommen auch schon auf die Tätigkeit nach dem Master dann vorbereitet. Ja, in der Industrie wird man einsteigen mit Projektarbeiten irgendwo. Und da, das lernt man dann schon quasi durch diese Masterprojekte. Ja. Und auch da kann man ja nochmal ganz gezielt gucken, welches Thema begeistert mich. Ne? Wo dann eben das Lernen nicht so eine Pflicht ist und ich muss jetzt die Prüfung und für die Prüfung muss ich jetzt auswendig lernen oder ich muss das rechnen können, sondern tatsächlich die ganze Zeit, während ich das erarbeite, ist das ja im Prinzip quasi das, was ich als Prüfungsleistung dann schon, wo ich darauf hinarbeite. Ja.
Ja. Ja, bei mir persönlich hat das auch dazu geführt, dass die Masternote dann nochmal deutlich besser war als im Bachelor. Ja, das ist auch, was viele Freunde mir gesagt haben. Und einige haben auch gesagt, ja, wenn der Bachelor nicht so gut ist, dann mach den Master noch, weil wenn man sich bewirbt, dann ist ja eh das Masterzeugnis wichtiger. Also wenn man eine gute Note für die Bewerbung haben möchte, dann.
Dann das.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über das Fachliche geredet. Und wie man dort Unterstützung erhalten kann. Aber wie sieht es denn abseits von dem Fachlichen aus?
Ich finde es tatsächlich total wichtig, dass man etwas anderes als Studium noch macht, zusätzlich. Das kann sein, dass man sich körperlich auspowert. Das finde ich nahezu ideal, dass man eben irgendeine Sportart hat. Und wir haben den Hochschulsport hier, wo man alles Mögliche, was man an Sportarten kennt oder auch vorher noch nicht kannte, ausprobieren kann, machen kann. Es ist wieder nah beieinander. Man lernt aber andere Leute kennen. Man sieht mal, schaut über den Tellerrand. Ja, hat einmal diese körperliche Verausgabung und was automatisch bedeutet, dass der Lernprozess als solche wieder positiv beeinflusst wird. Ich denke, das ist total wichtig, dass man nicht zu verbissen wird, auch wenn man konzentriert lernen muss, aber trotzdem immer wieder Pausen berücksichtigt und Pausen, die man sinnvoll gestaltet. Nicht am Handy daddelnd, sondern wirklich den Kopf freikriegen, rausgehen, mit Leuten treffen, Party machen. Ja, auch das hilft beim Studium dabei zu bleiben, weil man einfach mal kurz kurz sich entspannen kann, damit es dann entsprechend weitergeht. Ja, finde ich total wichtig.
Ja, es gibt ja auch viele Angebote von der Fachschaft, wie zum Beispiel den Spieleabend,
ja,
wo man dann auch ja außerhalb des Fachlichen mal auch mit älteren Semestern sich austauschen kann. Mhm. Das finde ich auch ein schönes Angebot.
Definitiv, ja.
Okay, dann haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut behandelt. Ich hätte zum Abschluss dann noch eine Frage, ja, die das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Was würden Sie Studierenden raten, die an ihrer Studienwahl zweifeln?
Mit anderen Leuten drüber reden. Und jetzt die Frage, mit wem redet man zuerst darüber? Kann man gar nicht pauschal sagen, ne? Ich glaube, erstmal drüber zu reden, finde ich wichtig. Ich glaube tatsächlich als erstes mit Leuten aus der Lerngruppe. Die kennen einen schon gut. Da ist ein Vertrauensverhältnis da. Die können einen gut einschätzen. Im nächsten Schritt würde ich auch direkt die Beratungsangebote der Uni mitnutzen. Also auch in der Studienberatung zum Beispiel. Wir haben eine tolle Studienberatung innerhalb der Elektrotechnik. Auch dorthin gehen, dort sitzen ja in erster Linie Studierende, die auch ihre eigenen Erfahrungen haben oder die im Freundeskreis Erfahrungen haben und mit denen dort drüber reden, welche Zweifel man hat, warum man die hat. Aber das finde ich mit am wichtigsten, mit Leuten drüber reden, die einen da fundiert Rückmeldung geben können oder einen auf Ideen bringen können. Wenn man selber drüber grübelt, dann ist das schon mal so eine Abwärtsspirale. Und mit anderen Leuten drüber reden, das eröffnet schon mal Lösungsmöglichkeiten und Horizonte, die man vorher gar nicht gesehen hat. Also ich würde da anfangen, wo Leute fachlich sich auskennen mit dem Studium. Und dann kann es aber auch sein, dass man eventuell zur psychosozialen Beratung geht, wenn es Prüfungsängste sind oder wenn es eventuell andere Probleme sind. Dorthin gehen, wo man immer hinkommen kann, ist natürlich das Lernzentrum Elektrotechnik.
Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung und vielen Dank für das nette Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Tim Hedkemper. Technik und Redaktion Yannick Greve. Sprecherin Nike Lerche. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.